Herzlich willkommen beim ersten KI-generierten Kunst-Podcast
Deep Dive Art. Wir sprechen über ein Werk, eine Künstlerin
oder einen Künstler.
Werke von überragender Bedeutung in der Kunstgeschichte.
Von der Renaissance und früher bis heute.
Immer kurz, immer fundiert, immer aber auch überraschend.
Wer uns hört, sieht anders auf die Werke.
Und in den Shownotes zu jeder Sendung gibt's weiterführende Links.
Zum noch schlauer werden.
Genau.
Aber jetzt geht's los.
Deep Dive Art.
Stell dir mal vor, du sitzt auf der Tribüne, ja? Du schaust dir ein Fußballspiel an. Die Flutlichter strahlen, die Menge tobt. Du riechst dieses feuchte Gras und den Schweiß.
Mhm, die volle Atmosphäre halt.
Genau. Aber anstatt der Spieler auf dem Rasen, anstatt des Balls, der da hin und her gekickt wird, siehst du plötzlich, also du siehst etwas völlig anderes.
Alles Physische verschwindet sozusagen.
Ja, alles Physische verschwindet. Du siehst nur noch diese reine, nackte Geschwindigkeit. Aufblitzende Energie. Krachende Kollision von Farben und Formen in der Luft.
Krass.
Keine Menschen mehr, nur noch die absolute Essenz der Bewegung. Und damit hallo und willkommen zu unserer heutigen Tiefenbohrung.
Hallo zusammen.
Unsere Mission heute, die klingt fast wie ein Paradoxon. Wir untersuchen nämlich ein Kunstwerk, das einen Menschen porträtiert, indem es ihn einfach komplett, also wirklich restlos verschwinden lässt.
Und damit sprechen wir über einen Moment, der die gesamte Kunstgeschichte im Grunde in ihrer Einzelteile zerlegt hat.
Absolut.
Das ist ja kein abstraktes Gedankenspiel von heute, sondern ein radikaler, fast schon, gewaltsamer Schnitt, der genau im Jahr 1915 stattfand.
Mhm.
Es ist der Moment, in dem jemand beschließt, die sichtbare Realität, so wie wir sie kennen, die reicht einfach nicht mehr aus.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir haben heute nämlich einen ziemlich vollgepackten Tisch vor uns. Wir schauen uns Daten zur Kunsthistorie an. Wir haben extrem detaillierte Pigmentanalysen von einem bestimmten Gemälde und wir müssen gleich auch noch klären, was Röntgenstrahlen und Geometrie damit zu tun haben.
Ja, das wird spannend.
Das alles kreist um ein einziges, auf den ersten Blick fast unscheinbares Kunstwerk von Kasimir Malevich. Aber bevor wir uns die Zähne an der Frage ausbeißen, warum zur Hölle jemand ein Fußballspiel ohne Fußballspieler malt, müssen wir uns das Ding erst einmal visuell greifen.
Das ist auch zwingend notwendig, denn dieses Bild entzieht sich dem flüchtigen Blick komplett.
Oh ja.
Das Werk ist unter dem Kurztitel Footballer oder im Deutschen eben Fußballer bekannt. Es ist im Sommer oder Herbst 1915 entstanden und hängt heute im Art Institute of Chicago.
Mhm.
Und wenn man davor steht, ist der erste Schock oft die physische Größe oder besser gesagt die fehlende Größe.
Ja, das hat mich auch total überrascht.
Es ist nämlich ein Ölgemälde auf Leinwand, das gerade einmal 70 mal 44 Zentimeter misst. Also wirklich erstaunlich klein für dieses enorme visuelle Gewicht, das es transportiert.
Genau. Wenn du dir das jetzt vorstellst, also an die Zuhörenden gerichtet, das Bild ist hochkant, da ist kein Stadion, da sind keine Torpfosten. Das absolut Dominante, was dich sofort anspringt, ist ein radikaler weißer Raum.
Mhm.
Aber dieses Weiß ist nicht einfach nur die unbemalte Leinwand, auf der jemand ein paar Formen abgeladen hat. Es hat so eine seltsame Tiefe.
Ja, genau.
Es fühlt sich an wie eine schwerelose Arena, fast wie so ein kosmisches Vakuum. Und in diesem weißen Raum schweben geometrische Formen in einer extremen diagonalen Dynamik.
Und diese Dynamik ist wirklich unfassbar präzise gesetzt. Oben im Bild kippt ein massives violettes Rechteck förmlich in den Raum hinein.
Mhm.
In der Mitte der Komposition schneiden sich dann schwarze, gelbe und blaue Formen, und zwar messerscharf. Unten sammeln sich dann so kleinere rote und grüne Fragmente, die fast wie Trümmerteile wirken.
Ja.
Alles in diesem Bild suggeriert Bewegung.
Für mich sieht das echt so aus, als hätte jemand eine Langzeitbelichtung von einem Sprint gemacht, wo alles nur noch so eine verschwommene Lichtspur ist. Und dann hat jemand dieses Foto wie so eine Glasscheibe zerschlagen.
Schönes Bild.
Wir schauen da quasi auf diese schwebenden, scharfen Splitter. Und was noch auffällt? Da ist ein langer blauer Balken.
Ja, der ist wichtig.
Und in dem Bruchteil einer Sekunde, in dem dein Gehirn sagt, das ist eine Flugbahn oder ein Horizont, merkst du direkt, nein, das ist einfach nur ein blauer Balken. Und die Farben an sich, die sind auch völlig anders, als man das von älteren Gemälden so kennt. Die knallen richtig.
Das tun sie und das ist absolut kein Zufall. Wir haben hier nämlich die Daten einer detaillierten Pigmentanalyse von Colorlex vorliegen.
Oh, sehr cool.
Malevich nutzt eine Palette aus extrem harten elementaren Farben, also Zinnoberrot, Chromgelb, Schmaragdgrün, künstliches Ultramarin, Kobaltviolett und Elfenbeinschwarz. Dazu dann noch Blei und Zinkweiß.
Okay, Moment, stopp. Das sind jetzt sehr viele chemische Begriffe auf einmal. Was bedeutet das in der Praxis für das Bild?
Naja, es bedeutet im Grunde einen kompletten Bruch mit der handwerklichen Tradition. Vor dem 20. Jahrhundert haben Maler oft Erdpigmente genutzt. Sie haben Farben gemischt, um so sanfte Übergänge zu schaffen.
Mhm. Schatten und so.
Genau, Schatten und die Illusion von dreidimensionalem Raum. Sie wollten die Natur imitieren. Malevich macht hier exakt das Gegenteil.
Okay.
Durch die fortschreitende Industrialisierung und die Chemie standen Künstlern plötzlich diese künstlichen, also industriell gefertigten Farben zur Verfügung. Und Malevich nimmt diese reinen, ungemischten Farben und trägt sie ganz flach auf.
Aha.
Er nutzt Farbe eben nicht mehr, um einen Körper zu modellieren. Er nutzt die Farbe als eigenständige physische Kraft.
Verstehe. Also keine Schattierung, um einen Ball rund wirken zu lassen, kein Licht von links oben, das einen Schatten nach rechts unten wirft.
Richtig.
Alles ist brutal flach. Aber warte mal, wenn da keine Perspektive ist, also keine Fluchtpunkte, kein Licht und kein Schatten, wie entsteht dann diese Tiefe, von der wir vorhin gesprochen haben?
Das ist der Trick. Die Tiefe entsteht rein durch visuelle Spannung und das sogenannte Gewicht der Farben.
Okay.
Stell dir das so vor. Ein massiver, schwarzer, flacher Block auf einem weißen Grund wirkt für unser Auge visuell schwerer als, sagen wir mal, ein kleiner roter Kreis.
Mhm. Ja, das macht Sinn.
Wenn du jetzt diese Formen in verschiedenen Größen und Farben auf die Leinwand setzt, fängt dein Gehirn automatisch an, Abstände zwischen ihnen zu berechnen, obwohl sie völlig flach sind. Es ist eine abstrakte mathematische Tiefe.
Okay, das leuchtet mir ein. Aber das bringt mich zu meinem absolut größten Problem mit diesem Werk.
Ich ahne es schon.
Wenn das alles nur flache, industrielle Farbsplitter in so einem schwerelosen Vakuum sind, warum zur Hölle nennt Malevich das Ganze dann Realismus?
Ja, das ist die große Frage.
Der volle Titel lautet ja, ich lese das mal vor, Painterly Realism of a Football Player Color Masses in the Fourth Dimension. Also übersetzt, malerischer Realismus eines Fußballspielers Farbmassen in der vierten Dimension. Ganz ehrlich, Realismus? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wollte er sein Publikum einfach nur provozieren.
Was hier faszinierend ist, der Titel ist in der Tat eine geniale, sehr bewusste Falle für den Betrachter.
Eine Falle?
Ja. Er nutzt das Wort Realismus und das Wort Fußballspieler, um uns quasi einen Anker zuzuwerfen. Er weiß ganz genau, wie unser Gehirn funktioniert.
Wir wollen Muster erkennen.
Exakt. Sobald wir diesen Titel lesen, können wir gar nicht anders, als zu versuchen, das Puzzle auf der Leinwand zu lösen. Wir schauen auf das Bild und suchen den Menschen.
Absolut. Ich habe mich da sofort bei ertappt. Man sieht diesen kleinen grünen Kreis unten und denkt sich, Logo, das ist der Ball.
Mhm.
Dann sieht man die roten und schwarzen Rechtecke und bastelt sich daraus irgendwie die Beine oder die Fußballschuhe. Und der große gelbe Block in der Mitte, das muss dann der Rumpf des Spielers sein. Man will unbedingt Ordnung in dieses Chaos bringen.
Exakt. Und genau an diesem Punkt lässt Malevich die Falle zuschnappen.
Oh.
Seine eigenen Schriften und Manifeste belegen eindeutig, er will überhaupt nicht, dass du da einen Rumpf und Beine siehst.
Nein.
Nein. Wenn du das tust, klammerst du dich an die alte Welt. Der Titel fungiert nur als Anker, damit Malevich dich spüren lassen kann, wie sehr er an der Kette zerrt.
Wow.
Er balanciert uns genau auf dieser rasiermesserscharfen Kante zwischen dem Erkennen einer Figur und dem völligen Zusammenbruch in die Abstraktion.
Wahnsinn, okay, das erklärt den Fußballspieler. Aber was ist mit dem Rest dieses absurden Titels? Also Farbmassen in der vierten Dimension.
Ja.
Wenn er nicht will, dass wir einen echten Menschen sehen, driftet er dann einfach in so eine Science-Fiktionsfantasie ab? Ich meine, 1915 gab es ja noch keine großen Science-Fi-Blockbuster.
Keine Science-Fiction, sondern handfeste zeitgenössische Wissenschaft und Philosophie.
Echt?
Ja. Um das zu verstehen, müssen wir uns mal ansehen, was die vierte Dimension für die Menschen Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich bedeutete. Die Quellen des Art Institute of Chicago und Google Arts and Culture ordnen das sehr gut ein.
Okay.
Stell dir vor, du lebst in dieser Zeit. Ende des 19. Jahrhunderts, genauer gesagt 1895, wurden die Röntgenstrahlen entdeckt.
Ah.
Plötzlich konnten Menschen durch feste Körper hindurchsehen. Auf einmal war die solide, fleischliche Haut, die wir jahrhundertelang für die Realität gehalten haben, transparent.
Krass. Man sah einfach Knochen.
Genau, man sah Knochen, man sprach auf einmal über unsichtbare Radiowellen, über Radioaktivität.
Ah, ich verstehe. Das heißt, die Menschen haben damals realisiert, die sichtbare Welt, die wir so jeden Tag vor Augen haben, ist eigentlich nur ein winziger Bruchteil dessen, was wirklich existiert?
Ganz genau.
Die eigentliche Realität ist unsichtbar.
Richtig. Und gleichzeitig haben Mathematiker Theorien über nicht-euklidische Geometrie und mehrdimensionale Räume entwickelt. Das war noch lange, bevor Einsteins Relativitätstheorie populär wurde.
Mhm.
Für Künstler wie Malevich war das eine absolute Offenbarung. Er dachte sich, wenn die Wissenschaft beweist, dass es hinter der sichtbaren Welt unsichtbare Kräfte, Strahlungen und Dimensionen gibt, dann muss die Kunst das doch abbilden.
Okay, wow. Das wirft jetzt ein völlig neues Licht auf das Wort Realismus.
Nicht wahr?
Wenn Marevich also einen Sprint, diese ganze Wucht und die Kollision eines Fußballspiels malen will, dann ist ein klassisches Gemälde von einem schwitzenden Mann in kurzen Hosen für ihn eigentlich eine Lüge.
Exakt.
Weil es eben nur die äußere, oberflächliche Hülle zeigt. Sein Gemälde ist für ihn der echte Realismus, weil er diese unsichtbaren physikalischen Kräfte malt. Also Masse, Beschleunigung, Richtung. Er macht den Spieler realistischer, indem er seine physische Hülle einfach verdampfen lässt.
Eine fantastische Zusammenfassung. Wirklich. Er sucht nicht den Realismus der Anatomie, sondern den Realismus der Energie.
Wahnsinn.
Und um wirklich zu begreifen, warum dieser radikale Schritt genau in dieser Zeit passiert, müssen wir uns das Jahr 1915 noch etwas genauer betrachten. Das war ja keine ruhige Epoche, in der man gemütlich im Atelier saß und über Dimensionen philosophierte.
Definitiv nicht. 1915 stecken wir ja mitten im Ersten Weltkrieg. Eine absolute Katastrophe, die ganz Europa zerreißt.
Ja.
Es ist aber auch eine Zeit der massiven Beschleunigung. Die Industrialisierung erreicht so einen neuen Höhepunkt, Maschinen dominieren das Leben, die Großstädte wuchern überall.
Mhm.
Und im Krieg sehen die Menschen ja leider auch, wie menschliche Körper durch modernste, unsichtbare Artillerie und maschinelle Gewalt buchstäblich zerfetzt werden. Der Mensch als Maß aller Dinge, diese alte humanistische Idee, die bricht in dem Moment gerade brutal in sich zusammen.
Völlig richtig. Und in genau dieser vibrierenden, traumatisierten und zugleich von Technik faszinierten Atmosphäre bereitet Malevich in Moskau eine Ausstellung vor, die Geschichte schreiben wird.
Wie hieß die?
Die hieß 0.10. The Last Futurist Exhibition of Paintings. Also 0.10. Und für diese Ausstellung erschafft er den sogenannten Suprematismus.
Hier wird es wirklich interessant. Suprematismus, das klingt jetzt erstmal wie so ein sehr einschüchterndes Fremdwort aus dem Kunstleistungskurs.
Ist es auch ein bisschen.
Was genau meint er denn damit?
Der Begriff leitet sich von Suprematie ab, also der absoluten Überlegenheit oder Vorherrschaft.
Okay.
Malevich definierte es als die, Zitat, Suprematie des reinen Empfindens in der bildenden Kunst.
Puh, okay.
Er wollte alles entfernen, was den Betrachter ablenkt. Also keine Geschichten, keine Landschaften, keine Porträts mehr. Nur noch das reine Gefühl, ausgelöst durch reine Form und Farbe.
Weißt du was? Lass mich mal versuchen, das in unsere heutige Welt zu übersetzen.
Gerne.
Das ist im Grunde so, als würdest du auf dein Smartphone schauen. Da sind ja all diese Apps, Fotos von Freunden, Wetter-Icons, Texte und so weiter.
Mhm.
Wenn du das jetzt suprematistisch machen willst, dann löschst du die Fotos. Du löschst die ganze Schrift. Du entfernst diese Icons, die dir sagen, was ein Telefonhörer oder ein Briefumschlag ist.
Ja.
Und am Ende hast du nur noch leuchtende, flache, farbige Rechtecke auf einem Glasbildschirm, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen. Du hast die Funktion und das Abbild komplett zerstört, aber die pure Ästhetik dieser leuchtenden Flächen bleibt übrig.
Das ist eine erstaunlich treffende Analogie. Sehr gut. Und genau diesen Prozess der Reduktion, den kann man in der Kunstgeschichte jener Jahre wunderbar nachvollziehen.
Wie lief das ab?
Naja, vor Malevich gab es den Kubismus. Also Pablo Picasso oder George Braque die Namen eine Gitarre oder ein Gesicht und zerlegten es in geometrische Einzelteile.
Mhm.
Aber man konnte es noch erkennen.
Genau, es war immer noch eine Gitarre. Dann kam der Futurismus, der die Energie von rasenden Zügen und Autos feierte.
Und Malevich schaut sich das alles an und sagt sich, schön und gut, dass ihr den Zug in Bewegung malt, aber der Zug ist immer noch da. Ich werfe den Zug jetzt komplett raus und male nur noch die Bewegung an sich.
Exakt. Das war der absolute Nullpunkt der Malerei. Das berühmteste Werk dieser Ausstellung von 1915 war übrigens Malevichs Schwarzes Quadrat.
Ah, das kenne ich.
Einfach nur ein schwarzes Quadrat auf weißem Grund. Kein Titel, der einem irgendwie hilft, keine Farbe, keine Dynamik. Es war der radikalste Schnitt, den man sich überhaupt vorstellen kann.
Im Vergleich dazu ist unser Footballer ja fast schon gesprächig.
Richtig, der Footballplayer ist ein faszinierendes Scharnierwerk.
Wie meinst du das?
Malevich schrieb später selbst, dass reale Formen, wie eben das Konzept eines Fußballspielers, für ihn oft die notwendigen Startpunkte waren. Der Fußballspieler ist quasi der Startpfiff in seinem Kopf.
Ah, okay.
Aber sobald das Spiel beginnt, lösen sich die Spieler in jene gegenstandslosen, malerischen Massen auf, die er dann auf der Leinwand anordnet.
Weißt du, wenn wir diese unglaubliche Idee, also den Menschen als reines, körperloses Kräftefeld darzustellen, als so ein Vektorenpaket aus Richtung und Geschwindigkeit, wenn wir das mal kurz sacken lassen, was sagt das eigentlich über uns heute aus? Also wie betrachten wir Körper jetzt, über 100 Jahre später?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, das ist genau der Moment, in dem dieses Bild fast unheimlich aktuell wird.
Ja.
Philosophisch gesehen war das 1915 natürlich ein Frontalangriff auf die alte Idee, dass Malerei ein Fenster zur Welt sein muss. Aber aus einer gesellschaftlichen Perspektive, da ist das Bild eine glasklare Prophezeiung unserer Gegenwart.
Inwiefern?
Es handelt von Entkörperlichung. Der Mensch ist heute oft kein Wesen aus Fleisch und Blut mehr, sondern ein reiner Datenpunkt.
Oh wow. Du meinst, weil wir uns heute ständig selbst in Daten übersetzen?
Genau.
Wenn ich da so drüber nachdenke, besonders im modernen Sport ist das doch exakt das, was wir jeden Tag im Fernsehen sehen.
Absolut. Denk an so eine moderne Sportübertragung. Wie sehen wir die Athleten heute? Sehr oft eben nicht mehr als Menschen, sondern als abstrakte Bewegungsprofile.
Ja.
Wir sehen Heatmaps, die mit roten und gelben Zonen zeigen, wo ein Spieler sich am meisten aufgehalten hat. Wir sehen GPS-Tracking-Daten, diese Expected Goals-Modelle, Vektoren, die Laufgeschwindigkeiten anzeigen.
Stimmt total. Wenn man sich in der Halbzeitpause so eine Taktikanalyse der Experten auf diesen riesigen Touchscreens anschaut, Das sieht doch 1:1 aus wie unser Malevich-Gemälde.
Ja, wirklich.
Da ist das grüne Spielfeld, darauf werden rote, farbige Blöcke hin und her geschoben, um Zonenverteidigung zu demonstrieren. Blaue Balken zeigen die Laufwege an. Da ist kein Schweiß mehr, kein jubelnder Mensch. Das ist eine völlig abstrakte Karte von Energie und Strategie. Malevich hat 1915 quasi die allererste abstrakte Taktiktafel der Welt gemalt.
Eine großartige Beobachtung. Er hat genau diese visuelle Sprache vorweggenommen. Der Unterschied liegt nur in der Intention.
Wie meinst du das?
Wenn Datenanalysten heute farbige Balken und Zonen über das Spielfeld legen, dann geht es um Berechenbarkeit. Es geht um sportliche Effizienz und Optimierung. Malevich hingegen ging es um künstlerische und geistige Befreiung.
Ah, okay.
Fußball ist von Natur aus erdenschwer. Es gibt Schwerkraft, Verletzungen, Matsch an den Schuhen. Malevich zieht all diese irdischen Faktoren ab. Er macht das Ereignis komplett schwerelos und rein.
Das wirft aber eine ziemlich fundamentale Frage für uns heute auf, finde ich.
Welche?
Wenn wir im Sport oder auch in der Wirtschaft Menschen nur noch als Leistungsdaten sehen, als farbige Balkendiagramme und Bewegungsprofile auf so einem Dashboard, betrachten wir sie dann überhaupt noch als Menschen? Oder sind sie für uns längst zu Malevichs Farbmassen geworden?
Das ist die beklemmende Kehrseite, diese Abstraktion. Wir haben uns mittlerweile so sehr daran gewöhnt, die Komplexität der Welt durch die Linse von Datenströmen zu betrachten, dass wir oft vergessen, dass sich hinter dem Datenpunkt ein physischer Körper verbirgt.
Ja, leider.
Was 1915 für das Kunstpublikum noch ein unvorstellbarer Schock war, ein absoluter Tabubruch, das ist heute unsere vollkommen normale alltägliche Schnittstelle zur Realität geworden.
Wir leben gewissermaßen in Malevichs vierter Dimension.
Das ist ein echt gewaltiger Gedanke. Also, was bedeutet das nun alles? Lass uns das zum Ende hin noch einmal kurz bündeln.
Gerne.
Wir sind heute gestartet mit einem nur knapp 70 cm kleinen Gemälde, das auf den ersten Blick wie so ein bunter Geometrietest aussieht. Aber wir haben gesehen, was für eine intellektuelle Sprengkraft darin steckt. Dieses Bild hat den Fußballspieler nicht einfach nur weggelassen. Es hat ihn durch die Brille moderner Wissenschaft betrachtet und in eine völlig neue Wirklichkeit überführt.
Mhm.
Der Footballer markiert den historischen Moment, in dem die Kunst aufhörte, die sichtbare Welt zu kopieren und stattdessen anfing, die unsichtbaren Gesetze des Universums abzubilden.
Und es bleibt ein Werk, das uns herausfordert, unsere eigenen Sehgewohnheiten radikal in Frage zu stellen. Es verlangt von uns, über das Offensichtliche hinauszuschauen.
Absolut. Und genau deshalb möchte ich dir da draußen zum Schluss noch einen Gedanken mitgeben, den du in deinen eigenen Alltag mitnehmen kannst.
Da bin ich gespannt.
Wenn du das nächste Mal auf dein Smartphone schaust, vielleicht checkst du deine Fitness-App nach dem Joggen. Oder du schaust auf diese kleinen, bunten Balken deines Schrittzählers. Oder du analysierst deine Schlafrhythmuskurve. Dann denk für einen kurzen Moment an Kasimir Malevich.
Sehr passend.
Denn in diesem Moment schaust du nicht auf deinen Körper. Du schaust auf deine ganz persönliche, farbige Masse in der vierten Dimension. Du existierst in dieser digitalen Welt nur noch als Datenpunkt, aus reiner Bewegung, aus Energie ohne physische Hülle. Hat Malevich 1915 vielleicht gar keinen russischen Fußballspieler gemalt? Hat er damals, ohne es zu wissen, eigentlich genau dich und unser abstraktes, digitales Leben von heute porträtiert?
Ein fantastischer Schlusspunkt.
Denk da mal drüber nach. Schau dir das Gemälde unbedingt online an. Du findest es ganz leicht beim Art Institute of Chicago. Und überprüfe selbst mal, ob du dem Drang widerstehen kannst, den Fußballspieler in diesen Formen zu suchen.
Das wird schwer.
Oh ja. Es war auf jeden Fall großartig, diese Erkenntnisse heute mit dir zu teilen. Danke, dass du bei unserer Entdeckungsreise dabei warst. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam unter die Oberfläche schauen. Mach's gut.
Das war
Deep Dive Art.
Dein KI-Kunst-Podcast.
Ich danke dir.
Schön, wie wir wieder generiert wurden.
Stimmt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.